NDR Info. Das Forum.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
Es waren wahrlich keine attraktiven Aussichten, die Winston Churchill seinen Landsleuten zu bieten hatte in seiner legendären Rede im Mai 1940. Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Nichts anderes versprach er nur 3 Tage nach seiner Ernennung zum Premierminister. Aber gerade diese schonungslose Offenheit war der entscheidende Impuls, um die verunsicherte Nation im Kampf gegen Hitler-Deutschland aufzurichten. Denn die eigentliche Botschaft war: Das wird hart, das wird schrecklich, das wird große Opfer fordern, aber die Sache ist es wert. Vor 50 Jahren, im Januar 1965, ist Churchill gestorben. Wir blicken zurück auf diesen faszinierenden Mann. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Unsere weiteren Themen: Der Deutsche. Beobachtungen eines französischen Intellektuellen als Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg. Und Hamburg und seine Kolonialgeschichte. Mit der Partnerstadt Dar es Salaam gibt es noch einiges zu besprechen. Der Historiker Sebastian Haffner hat mit Blick auf Churchill einmal geschrieben, Zitat: Es ist diese ungeheuerliche Entschlossenheit zum Sieg, um jeden, buchstäblich jeden Preis, die ihn 1940 zum Mann des Schicksals machte. Haffner konnte das aus der Nähe beobachten, er war ja selbst während der Hitlerzeit nach England emigriert. Tatsächlich, Churchill, ein Mann, der bis dahin schon eine längere militärische und politische Karriere hinter sich hatte und nicht immer glorreich, dieser Mann hatte das Format, um einer ganzen Nation Orientierung zu geben. Halb Schöngeist, halb Volkstribun, hochernst und superwitzig, er konnte auf allen Klaviaturen spielen. So auch in der dramatischen Lage nach Hitlers ersten großen Triumphen.
We shall never surrender.
Wir werden uns niemals ergeben, so Winston Churchill im Sommer 1940.
We shall go on to the end. We shall fight in France.
Wir werden in Frankreich kämpfen. Wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen. Wir werden mit steigendem Selbstvertrauen und Stärke in der Luft kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch auch immer die Kosten sein werden. Wir werden an den Stränden kämpfen, an den Landestellen, auf dem Feld, auf den Straßen und auf den Hügeln. Wir werden uns niemals ergeben.
We shall never surrender.
Frankreich stand kurz vor der Kapitulation. Hitlers Truppen hatten das europäische Festland überrollt. Großbritannien war isoliert und die Deutschen verlegten ihre Kriegsschiffe und Flugzeuge in bedrohliche Nähe an die Kanalküste. Der britische Außenminister Lord Halifax traf sich in dieser Situation mit dem italienischen Botschafter. Der italienische Diktator Mussolini sollte Gespräche mit Hitler über einen Waffenstillstand und eine Friedensordnung vermitteln. Halifax fand für diese Strategie im Kriegskabinett, im Parlament und in der Presse viel Unterstützung. Aber Winston Churchill, gerade Premierminister geworden, stemmte sich dagegen. Er bot sein ganzes rhetorisches Talent auf, um das Kabinett, das Parlament und die Bürger davon zu überzeugen, Hitler die Stirn zu bieten. Den Unterhausabgeordneten rief er zu:
Die Schlacht um Frankreich ist zu Ende. Die Schlacht um Großbritannien ist gerade dabei zu beginnen. Von dem Ergebnis dieser Schlacht hängt das Überleben der christlichen Zivilisation ab.
Mit diesen Worten brachte Churchill seine Kabinettskollegen und das Parlament dazu, sich den Deutschen entgegenzustellen. Er war davon überzeugt, dass man Hitler nicht trauen konnte, dass Verhandlungen und Gespräche mit ihm deshalb keinen Sinn machten. Churchills Nein zu einem Friedensabkommen mit den Deutschen, das war ein früher Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und ein erster Schritt hin zur Niederlage Nazi-Deutschlands, auch wenn es bis dahin noch fast 5 Jahre dauern sollte. Die Amerikaner wären sicher nicht in Europa in den Krieg gezogen, wenn Großbritannien 1940 klein beigegeben hätte. Die alliierte Invasion in der Normandie hätte es nicht gegeben und Hitler wäre gegen Russland schneller vorangekommen, wenn die Briten nicht deutsche Truppen in Asien, Afrika und in der Luftschlacht um England gebunden hätten. Nicht nur in den Augen der Briten wurde Churchill mit seiner mutigen Entscheidung zum Helden. Churchill war ein Mann mit langer und wechselhafter Karriere. Er setzte als Wirtschafts- und Innenminister zu Beginn des 20. Jahrhunderts Sozialreformen durch, führte den Mindestlohn, die Teepause in den Fabriken und die Arbeitslosenversicherung ein. Gleichzeitig ließ er aber auf streikende Hafenarbeiter in Liverpool schießen. Winston Churchill war ein politischer Vulkan. Sein Alkoholkonsum war enorm. Er stand immer unter Spannung mit ständigen Temperamentsausbrüchen. Das bezeugt heute noch der Stuhl, von dem aus Churchill die Kabinettssitzungen während der deutschen Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg geleitet hat.
Wenn Sie sich den Stuhl genau anschauen, dann sehen Sie auf der rechten Lehne im Holz diese Kerbe, die Churchill mit seinem Ehering hineingehämmert hat. Und auf der linken Seite noch tiefere Kerben, die er mit seinen Fingernägeln hineingeritzt hat. Es gibt noch zwei weitere Sessel mit den gleichen Kerben, einen im Haus des Premierministers, einen anderen im Unterhaus. Der Mann stand unter ständiger Anspannung.
Sagt Phil Reed, der Direktor des Churchill-Museums und der bunkerartigen Cabinet War Rooms, die man heute noch in London besichtigen kann. Die Sitzungen hier unten dauerten ewig. Churchill redete und redete. Die Zigarre, sein Markenzeichen, im Aschenbecher vor ihm auf dem Tisch, wurde irgendwann einmal erneuert. Sonst ist hier in den Cabinet War Rooms alles noch original. Auch der Nachttopf unter dem Bett des Premierministers. Allerdings hat er in diesem Bett nur selten geschlafen. Churchill war ein Draufgänger. Verkriechen war nicht seine Sache, sagt Reed.
Er ging buchstäblich lieber auf das Dach, um sich die Bombenangriffe von oben anzuschauen. Manchmal hat er dabei seine Tochter im Hyde Park beobachtet, die dort zu einer Flugabwehreinheit gehörte. Dieser Mann ist sein ganzes Leben lang volles Risiko gegangen.
Der Draufgänger hatte aber auch andere Seiten. Als Churchill nach dem Ersten Weltkrieg mal wieder im politischen Abseits gelandet war, wurde er gefeierter Buchautor mit einer unglaublichen Zahl von Essays, Biografien und historischen Werken. Er hat mehr geschrieben als die englischen Nationaldichter Charles Dickens und William Shakespeare zusammen. Churchill-Biograf Thomas Kielinger.
Er war in Amerika vor allen Dingen ein hochgeachteter und hochdotierter Autor, die ganz wild alles nachgedruckt haben von ihm. Er konnte die höchsten Honorare verlangen, die es damals im Journalismus zu vergeben gab. Er war ein Autor und Journalist. Und mit diesen Tätigkeiten, mit diesem Talent, hat er leben können, einen Stil. Also wirklich, er hatte 8 Angestellte aus seinem Landsitz in Kent, in Chartwell. Aber er hat eben mächtig verdient mit seinen schriftstellerischen Werken.
1953 bekam Churchill dafür den Literaturnobelpreis. Für den Mann mit der Zigarre war das eine so große Enttäuschung, dass er seine Frau Clementine und seine Tochter Mary zur Verleihung schickte. Denn Churchill war der Meinung, dass er, der Hitler die Stirn geboten hatte, eigentlich den Friedensnobelpreis verdient gehabt hätte. Bescheidenheit gehörte nicht zu seinen hervorstechenden Eigenschaften. Museumsdirektor Reed erinnert an Churchills Wort: Die Menschen seien alle Würmer, er aber halte sich immerhin für einen Glühwurm.
We are all worms, but I do believe that I am a glowworm.
Mit Aktionismus und Arbeitswut bekämpfte Churchill auch seine Depressionen. Als die Briten ausgerechnet kurz nach dem Sieg über Hitler der Labour Party bei der Unterhauswahl 1945 zur Mehrheit verhalfen und der konservative Premier sein Amt verlor, war dies für Churchill eine besonders düstere Stunde. Er malte Bilder, die heute von Kennern hoch gelobt werden. Eines davon, der Goldfischteich in Chartwell, wurde jetzt bei Sotheby's für umgerechnet 2,3 Millionen Euro versteigert. Thomas Kielinger.
Diese Fähigkeit Churchills, aus der Erkenntnis der Niederlage herauszusteigen und ein anderes Feld zu besetzen und seine totale Aktivität, die er nie aufgeben konnte, ins Malen überströmen zu lassen, das ist eine dieser bewundernswerten Eigenschaften dieses Mannes.
An der Staffelei bekämpfte Churchill auch die Enttäuschung über den Preis, der mit dem Sieg über Hitler verbunden war. Stalins Herrschaft über Osteuropa. Thomas Kielinger.
Er war voll der Erkenntnis, wie Stalin ihn betrogen hatte. Nichts von freien Wahlen für Polen, von unabhängigen osteuropäischen Staaten, sondern eine rote Flut, die über Osteuropa ging. Er war so empört und demoralisiert, dass er sagte, sein Militär sagte, wir brauchen einen Angriffsplan gegen Russland. Ich möchte einen Angriff gegen Russland führen.
Denn schließlich hatte Churchill die Briten ja auch für ein freies und demokratisches Europa in den Krieg geführt Und nun geriet der halbe Kontinent unter die Herrschaft einer neuen kommunistischen Diktatur. Doch anders als 1940 wollte diesmal niemand Churchill folgen. Die britischen Militärs waren entsetzt. Sie nannten den Plan Operation Unthinkable, undenkbar. Er ist denn auch nie in die Realität umgesetzt worden. Winston Churchill starb am 24. Januar 1965 im Alter von 90 Jahren. Zum Staatsbegräbnis kamen Vertreter aus 112 Nationen nach London. Ein Staatsbegräbnis, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte.
Never have so many great personages come from so many countries to pay homage to a statesman. But Winston Churchill was so much more than that.
Als die Barkasse Havengore den Sarg die Themse hinauffuhr, kurbelten die Hafenarbeiter ehrfürchtig die Ausleger ihrer Kräne herunter. Und als der Zug mit dem Sarg vom Bahnhof Waterloo zum Friedhof in der Nähe des Blenheim-Palastes fuhr, des Familiensitzes der Marlboroughs, wo Churchill zur Welt gekommen war, erwiesen tausende Briten an der Strecke dem Kriegspremier die letzte Ehre. Und dabei hatte er ihnen bei seinem Amtsantritt doch nichts anderes als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß versprochen.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
Jens-Peter Marquardt, unser Korrespondent in London, über Winston Churchill zu dessen 50. Todestag. In diesem Zusammenhang noch der Hinweis auf ein Buch. Im Europa-Verlag erscheint jetzt eine Sammlung von Churchills Reden. Darin natürlich auch die Blut-, Schweiß- und Tränenrede, aber auch seine weiteren wegweisenden Ansprachen bis hin zu seiner Züricher Rede 1946. In dieser Rede hat er ja schon kurz nach Kriegsende die Schaffung von Vereinigten Staaten von Europa vorgeschlagen, wobei der erste Schritt nach seiner Meinung eine Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich sein müsse. All das nachzulesen in dem Band Winston Churchill – Reden in Zeiten des Krieges, erschienen, wie gesagt, im Europa Verlag. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Der Blick von außen ist immer wieder interessant, manchmal auch ein bisschen unangenehm. Das merkt man beim Lesen eines Buches, das ein Franzose schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg über Deutschland geschrieben hat. Wohl kein Zufall, dass es erst jetzt erstmals auf Deutsch erscheint. Verfasst hat das kleine Buch der französische Intellektuelle Jacques Rivière, der das Pech hatte, damals in deutsche Kriegsgefangenschaft zu geraten. Immerhin, was tut man ebenso als Intellektueller? Man nutzt die, wenngleich unfreiwillige, Gelegenheit, das fremde und noch dazu feindliche Land kennenzulernen. Wie der selbstbewusste Franzose das damalige, noch kaiserliche Deutschland und dessen Mentalitäten erlebt und analysiert hat, das beschreibt Susanne von Schenk.
Ende August 1914, gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs, gerät Jacques Rivière in deutsche Kriegsgefangenschaft. 3 Jahre verbringt der 29-jährige Franzose im sächsischen Lager Königsbrück in der Oberlausitz. Seine bitteren Erfahrungen während dieser Jahre verarbeitet er in einem Buch, das, man kann es sich denken, für den deutschen Leser alles andere als schmeichelhaft ist. L'Allemand, der Deutsche, erschien gleich nach Kriegsende, erlebte mehrere Auflagen und prägte lange Zeit das Deutschlandbild der Franzosen mit. Der Deutsche sei leer, lautet Rivières Grundthese, er sei von einer wesenhaften Unbestimmtheit.
Das beobachtete er vor allem an den Wachleuten, aber auch an allem anderen, was ihm als Deutsch begegnet. Wenn er beispielsweise den Wächtern Vorschläge unterbreitet und diesen Wächtern gerade keine Regel einfällt, gegen die das verstoßen würde, dann antworten sie ihm mit, das ist mir egal. Er sagt, da ist im Grunde in der Natur dieses deutschen Wesens nichts, was jetzt einer Sache widersprechen würde, sondern es muss erst die Regel da sein, damit der Deutsche sich an diese halten kann und dann zu so etwas findet wie dem, was beim Franzosen ohnehin schon von Natur aus gegeben ist.
Sagt Daniele Raffaele Gambone, Übersetzer des Buches und Rivière-Kenner. Der Franzose, der das intellektuelle Leben in seiner Heimat maßgeblich mitprägte, für die bedeutende Zeitschrift La Nouvelle Revue Française arbeitete und sich für Marcel Proust einsetzte, findet die Deutschen träge und empfindungslos, sie könnten Gut und Böse nicht unterscheiden, seien unfähig zur Kontemplation und alles in ihnen wabere ohne Präzision durcheinander. Über all das schreibt Rivière durchaus mit Humor und Suffisanz. Dass der Autor aus unserer heutigen Perspektive einige Klischees bedient, bleibt nicht aus.
Die Arbeit ist für die Deutschen nicht diese lästige Pflicht, diese Strafe, die sie für uns ist. Sie widmen sich ihr von ganzem Herzen. Sie ist ihnen eine Sucht, sie ist ein Laster, dem sie nachgeben. Sie verfallen der Arbeit wie andere der Sünde.
Jacques Rivière möchte sich nicht über die Deutschen lustig machen, nein, er möchte sie verstehen. Seine Betrachtungen sind keine wahllose Aneinanderreihung von negativen oder befremdlichen Eigenschaften, sondern er hat sein Buch äußerst klug und geschickt aufgebaut. Im ersten Teil stellt er sein Anschauungsmaterial vor, niederes Wachpersonal, dann Offiziere und Lagerkommandanten. Er notiert erstaunt, dass die Deutschen immer um Sympathie der französischen Gefangenen bemüht seien, worüber sich diese lustig machen. Der Autor bewegt sich bei seinen Betrachtungen in der Hierarchie von unten nach oben, vom einfachen Wächter zum Kommandanten, um sich dann im zweiten Teil des Buches mit einem Gegner auf Augenhöhe auseinanderzusetzen, dem Neukantianer Paul Nathorp bzw. dessen Schriften. Nun kehrt er das Prinzip um. Hatte er erst seine Überlegungen anhand konkreter eigener Beobachtungen gemacht, lässt er nun die Aussagen des Philosophen für sich sprechen. Sie sollen quasi von deutscher Seite belegen, was er selbst beobachtet hat. Deutsch zu sein, zitiert er beispielsweise den Philosophen, sei vor allem eine Pflicht. Mit Nathorps »Nichts steht für sich« versucht er, das analytische Unvermögen der Deutschen zu belegen. Und dass das deutsche Wesen nichts weiter sei als ein Werden, daher nicht festzulegen, unterstreicht Rivières These von der wesenhaften Unbestimmtheit. Nathorps Schriften, vor allem aus der Zeitschrift Deutscher Kunstwart, waren dem Kriegsgefangenen in der Lagerbibliothek zugänglich. Rivière konnte Deutsch, er las auch die deutsche Presse und berichtete seinen Mitgefangenen regelmäßig darüber. In Königsbrück musste er sich mit den Quellen zufrieden geben, die er vor Ort fand. Eine ist der Kunstwart. Ob der Franzose die komplizierten Texte ganz durchdrungen hat, darf man bezweifeln. Nathorps dort in schwerfälligem Stil verfassten Schriften sind auch für Deutsche nicht gerade ein Lesevergnügen. Das scheint auch Jacques Rivière zu finden.
Seine Denkweise ist kompliziert, und ich gestehe, dass ich mir bei meinen Bemühungen, sie mir anzueignen, mehrere Migränen eingehandelt habe, aber sie hat den Vorteil, sehr spezifisch deutsch zu sein und uns ebenso sehr durch ihre Form wie durch ihren Inhalt zu belehren.
L'Allemand, der Deutsche, wurde in Frankreich immer wieder aufgelegt, bis in die 1960er Jahre. Im Vorwort zur zweiten Auflage mildert Jacques Rivière 1924 sein hartes Urteil über die Deutschen etwas ab, ohne jedoch den Text zu ändern. Auch wenn er die Franzosen nach wie vor als kulturell weitaus überlegen einstuft, erkennt er, mit zeitlichem Abstand, einige Stärken der Deutschen an, so Daniele Raffaele Gambone.
Wenn man das Buch aufmerksam liest, wird man verstehen, dass es im Grunde schon der Anfang der Entwicklung zu einer deutschlandfreundlicheren Position ist und auch der Beginn seines Einsatzes für eine deutsch-französische Versöhnung, Verständigung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und damit für all das, was wir heute als Europäische Union kennen. Auch wenn er das nicht so konkret im Blick hat, schon in seinen Kriegstagebüchern spricht er von den Vereinigten Staaten Europas.
Jacques Rivières Buch »Der Deutsche« ist eine außerordentlich interessante Reflexion, die weit über den Zeitraum des Ersten Weltkriegs hinausreicht. Der Autor, der bei uns noch zu entdecken ist, ist geradezu hellsichtig. Wenn man seine Schilderungen über die Ausbeutung russischer Kriegsgefangener liest, hat man unweigerlich die Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs vor Augen. Und was er über deutsche Eigenarten schreibt, regt zum Nachdenken an. Was ist davon heute geblieben? Vielleicht doch mehr, als man im Europa des 21. Jahrhunderts auf den ersten Blick meint? Die aufmerksame Lektüre eines über weite Strecken sehr klugen Buches gibt Aufschluss.
Susanne von Schenk über das Buch von Jacques Rivière, das jetzt erstmals auf Deutsch vorliegt, Titel »Der Deutsche. Erinnerungen und Betrachtungen eines Kriegsgefangenen«, erschienen ist der Band im Lilienfeld Verlag. Deutsch-Ostafrika, das war, noch vor 100 Jahren, eine der Kolonien des Deutschen Kaiserreichs. Es gab nicht viele davon, die wichtigsten lagen in Afrika, Kamerun und Togo, außerdem Deutsch-Südwest, das heutige Namibia, und eben Deutsch-Ostafrika. Das umfasste, wenn man die heutige Weltkarte zugrunde legt, die Gebiete von Tansania, Ruanda und Burundi. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg war das alles vorbei, das koloniale Abenteuer für Deutschland beendet. Aber die Geschichte hält sich ja nicht wirklich an solche Daten und Termine. Denn die deutsche Kolonialzeit hat natürlich in den Ländern Spuren hinterlassen. Viele schlechte und ein paar gute. Inwieweit das alles noch im Bewusstsein ist, hier wie dort, das ist eine andere Frage. Jedenfalls spielt es für eine Stadt wie Hamburg, die mit ihren Handelsbeziehungen tief in die kolonialen Netzwerke verstrickt war, durchaus eine Rolle. Inzwischen gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und Dar es Salaam, der größten Stadt Tansanias. Genau genommen gibt es da aber, auch 100 Jahre danach, noch einiges zu besprechen.
Jenfeld im Osten von Hamburg. In einem kleinen Park stehen Ehrenmale und Skulpturen der deutschen Kolonialgeschichte. Das Eingangstor zum Gelände ist seit Jahren verschlossen. Das Unkraut steht hoch. Hier will die Freie und Hansestadt die deutsche Kolonialzeit in Afrika kritisch aufarbeiten. Als erste Stadt in Deutschland überhaupt, so Enno Isermann, Pressesprecher der zuständigen Hamburger Kulturbehörde.
Das gesamte Thema koloniale Aufarbeitung hat in keiner Weise bei uns in Deutschland und auch in Hamburg nicht eine richtige fundierte Grundlage. Es gibt immer mal wieder Initiativen, die völlig zu Recht darauf hingewiesen haben, wir müssen uns dieses Themas annehmen.
»2003, als Tansania-Park geplant, stand das Projekt von Anfang an unter einem unglücklichen Stern. Besonders zwei großflächige Reliefs aus Terrakotta fanden ein äußerst kontroverses Echo. Eines zeigt, wie vier schwarze Askaris demütig einem deutschen Offizier folgen. Als Askaris wurden afrikanische Soldaten bezeichnet, die Kolonialmächten wie Deutschland, Großbritannien oder Belgien dienten.« Kritiker wie die Gesellschaft für bedrohte Völker sehen in den Denkmalen die dunkle Epoche deutscher Kolonialgeschichte verherrlicht. Sie brächten sowohl kolonialrevisionistische als auch nationalsozialistische Auffassungen von Treue und Gehorsam der schwarzen Soldaten zum weißen Führer zum Ausdruck, so die Initiative Afrika Hamburg. Der tansanische Präsident sagte schließlich sein Kommen zur Einweihung ab und der Senat daraufhin die Einweihung selbst. Für viele Jahre herrschte Schweigen im Park. Inzwischen gestalte Hamburg seine Beziehungen zu Tansania und Dar es Salaam zeitgemäßer, so Enno Isermann.
Die Idee dieser Städtepartnerschaft ist, dass wir den eurozentristischen Blick, den wir häufig auf unsere Geschichte gehabt haben oder auch immer noch haben, dass wir den aufbrechen wollen, dass wir nicht nur sehen wollen, wie sieht die Kolonialgeschichte hier vor Ort aus, sondern auch mit den Leuten in Tansania, mit der Universität in Dar es Salaam gucken wollen, wie wird denn die Geschichte bei euch diskutiert.
Ortswechsel. Im Goethe-Institut von Dar es Salaam arbeitet Daniel Sempeo. Er sitzt in dem kleinen Vortragssaal des schmucklosen Bungalows im ruhigen Stadtteil Upanga.
Ich glaube, dass für viele Tansanier ist das nicht mehr so bewusst, dass die Deutschen hier als Besatzer waren. So waren auch die Briten, die waren auch Besatzer hier. Also die Leute jetzt haben viel mehr zu tun mit der Gegenwart. Es gibt so viele Herausforderungen, dass ein normaler Tansanier kaum Zeit hat, so weit zurückzublicken. Es gibt Politiker, die immer alle schlechten Sachen auf die Kolonialbesetzer schieben und sagen, die Kolonialisten, die waren zuständig für dies und das und das. Aber die Menschen sind jetzt mehr wachsam. Die wissen, dass man kann nicht alle Probleme auf die Kolonialzeit schieben.
Ganz ähnlich sieht das Abdallah Ulimwengo. Der 39-Jährige sitzt unter einem gewaltigen Affenbrotbaum in Bagamoyo. Der kleine Ort, 70 Kilometer nördlich von Dar es Salaam an der Küste gelegen, war einst die erste Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas und einer der bedeutendsten Handelshäfen. Ulimwengo führt Touristen als Geschichtsguide durch Bagamoyo.
Tanzanians now they are not feel bad because as you know that the German here although we were here for a very short time but you remember them they did a lot of things including especially the infrastructures.
Die Tansanier haben keine negativen Gefühle. Die Deutschen waren ja nur eine sehr kurze Zeit hier und haben aber eine Menge geleistet. besonders bei der kolonialen Infrastruktur. Übrigens mehr als die Briten. Es gibt zum Beispiel viele Dinge, die heute noch in Gebrauch sind. Der große Unterschied ist, dass dies für die Deutschen eine Kolonie war, während die Briten es nur als Protektorat verwalteten und nicht selbst aufbauten. Natürlich wurden die Eisenbahnlinien damals auch gebaut, um die Bodenschätze des Landes auszubeuten. Aber jetzt können wir sie immer noch nutzen. Wir haben hier in Bagamoyo eine Schule. Dort konnten zum ersten Mal Araber, Afrikaner und Inder zusammen studieren. Die Schule wurde von den Deutschen 1896 gebaut und existiert immer noch. Von Tansanias Alltag aus betrachtet, erscheint der Streit rund um die Gedenkstätte im fernen Hamburg wie eine sehr akademische, sehr deutsche Angelegenheit. Und so ist es vielleicht auch kein Zufall, dass es ein emeritierter Geschichtsprofessor in Dar es Salaam ist, der genau dort einhakt. Kabeba Tambila sitzt in der Cafeteria der Universität vor den Toren der Stadt. Ein weißhaariger Herr über 70, der auch in der Hitze nie ohne Anzug aus dem Haus geht.
I wouldn't differ very much from those Germans who see colonial history as problematic.
Ich unterscheide mich nicht viel von solchen Deutschen, die unsere gemeinsame Geschichte als problematisch bezeichnen. Denn die Beziehungen zwischen Kolonisierern und Kolonisierten waren stets sehr ungleich. Das gilt für deutsche Kolonialherren ebenso wie für britische, französische, belgische und italienische. Sie alle drückten Gebieten, die ihnen nicht gehörten, ihre Regeln auf. Und das gegen den Willen derer, die dort lebten. Ich will, dass man diese Kolonisierung nicht vergisst. Der sehr gewalttätige Umgang deutscher Schutztruppen mit der afrikanischen Bevölkerung ist bis heute in keiner Weise aufgearbeitet worden.
I will remember the process of colonization itself, which was actually a very violent colonization.
Ihn stört, wenn Tansania und Deutsche ohne Bedenken über die gemeinsame Geschichte hinweggingen, so Professor Tambila.
When Karl Peters, who actually was the fellow who came first here to Bagamoyo, they signed some very fake treaties with the chiefs.
Als Karl Peters, der deutsche Kolonialist, Afrikaforscher und Rassist nach Bagamoyo kam, unterzeichnete er gefälschte Verträge mit einigen der Stammesfürsten hier, die keine Ahnung davon hatten, was sie eigentlich unterschrieben. Mit diesen Fälschungen beanspruchte Peters das Land der Stämme, ohne dafür zu bezahlen. Niemand macht so etwas. So müssen wir das betrachten. Zwar sind die Menschen von damals alle tot, aber Geschichte wird von Historikern bewahrt und muss von ihnen hinterfragt werden. Das ist ihre Aufgabe.
Who met the Germans? And definitely that's what a historian does.
Professor Tambila glaubt, dass Europäer noch immer ein verqueres Bild ihrer Kolonialherrschaft in Afrika im Kopf haben. Das aber will der Hamburger Senat nun ändern. Hier im Stadtteil Jenfeld sollen endlich Ruhe und Harmonie beim Thema Gedenkstätte einkehren. Nach jahrelangem Hin und Her über Art und Ausstattung des Tansania-Parks wurde dieser kürzlich umgetauft. Im schwerfälligen Sprech der Political Correctness heißt er nun Geschichtsgarten Deutschland-Tansania, Gedenkort deutscher Kolonialismus in Afrika.
Wir haben jetzt erstmal 410.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit der wir vor allen Dingen auch die wissenschaftliche Aufarbeitung derzeit vorantreiben wollen. Und das kann sicherlich erstmal nur der erste Schritt sein.
Erklärt Enno Isermann, Pressesprecher der Hamburger Kulturbehörde. Laut Senatsbeschluss vom Juli 2014 ist die Hälfte des Betrags für eine Forschungsstelle zu Hamburgs kolonialer Geschichte vorgesehen. Außerdem sind Gelder für ein Tandem-Promotionsstipendium eingeplant, um einen deutschen und tansanischen Doktoranden unter anderem die fehlende afrikanische Perspektive erarbeiten zu lassen, die im heutigen Tansania offenbar kaum jemand vermisst. Die restlichen Gelder stehen für eine Tagung sowie Erhalt und Pflege der Jenfelder Grünfläche und der Askari-Reliefs bereit.
Dann gibt es noch andere Aspekte, dass zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung auch lange überfällig sich einmal intensiv mit den Straßennamen auch in Hamburg befasst, guckt, welche koloniale Geschichte steckt dahinter. Müssen wir vielleicht bei gewissen Straßennamen einmal umdenken? Gerade wir in Hamburg sind natürlich auch große Profiteure des Kolonialismus.
Hamburg und seine koloniale Geschichte, da gibt es noch manches zu erforschen und mit den Partnern in Tansania zu klären, auch wenn dort die Mehrheit sicherlich andere Sorgen hat als eine historische Aufarbeitung mit deutscher Gründlichkeit. Sie hörten einen Beitrag von Michael Marek und Sven Weniger. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.